Puh, Svenja, ich wurde am Wochenende wieder schamlos ausgefragt. Ich sag mal Familienfest, neue Menschen, viele Fragen. Aber ich glaube, ich werde heute so ein bisschen in die Rolle schlüpfen und du vielleicht auch, weil es wieder mal eine besondere Folge ist. Hi Svenja.
Hi Fabi.
Sag mal, kann man da nichts machen?
Ganz genau. Heute möchte ich euch auch eine ganz besondere Person vorstellen, die liebe Clara. Sie ist mittlerweile 25 Jahre alt, hat ganz viel Humor, ist super offen und macht auf ihrem Instagram-Account Schmetterling Clara ganz viel Mut. Und warum Schmetterling Clara? Weil sie eine seltene Hauterkrankung hat und diese umgangssprachlich heißt. Heute sprechen wir mit ihr über ihren Weg, den Diagnosen, den Kämpfen und den Momenten, die sie stark gemacht haben. Willkommen, liebe Clara, hier in unserem Podcast.
Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch ganz doll, dass du uns heute mit in deine Lebensrealität nimmst. Und ich habe auf Instagram gelesen, du bist wie hast du es geschrieben? Lebenlieberin?
Lebensliebhaberin.
Lebensliebhaberin. Genau. Fand ich eine richtig schöne Wortkreation.
Ja, ich bekomme da halt auch öfter mal so Kommentare wie, ich könnte so nicht leben, ich würde mich... Ja, von der Brücke stürzen, hast du ja auch schon gehört, Svenja, kenne ich auch aus eurem Podcast. Und dann sage ich immer, gut, dass es nicht dein Leben ist, sondern meins, denn ich mag mein Leben, trotz meiner Erkrankung.
Ja, krass, dann fangen wir direkt hier mit den deepen Sachen an. Super. warum sagen Leute sowas, was glaubst du?
Ich habe keine Ahnung, es ist halt meistens auch halt unter den Videos, wo ich halt wirklich mal die Realität zeige. Meine Morgenroutine besteht halt nun mal aus eigentlich nur medizinischen Sachen. Sondieren, Verbandswechsel, Medikamente und ja klar, für mich ist das Alltag, aber ich sag mal, gesunde Leute in Anführungszeichen können sich das einfach nicht vorstellen.
Das ist dein Normal, ne? Und wie lange ist das schon dein Normal?
Seit meiner Geburt, also die Erkrankung ist ein seltener Gendefekt, aber ich hatte trotzdem eine relativ normale Kindheit und auch frühe Jugend. Es hat eigentlich erst so 2016 angefangen, dass die Erkrankung halt nach und nach schlechter wurde und ich dann eben auch immer mehr aufs Hilfsmittel und auf Hilfe von anderen angewiesen war. Also früher konnte ich noch viel mehr laufen, war viel draußen unterwegs mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit dem Nachbarshund und alles auf dem Spielplatz und so. Und das würde jetzt halt nicht mehr gehen. Sobald ich das Haus verlasse, brauche ich einen Rollstuhl, brauche Unterstützung beim Einkaufen, all solche Dinge eben.
Aber als Kind hattest du dann quasi gar keine Erscheinungen von diesem Gendefekt oder wie war das da?
Doch, das schon, aber ich hatte eigentlich nur an Stellen, die man halt wirklich viel belastet, an den Knien, an den Händen, an den Füßen, da hatte ich halt hauptsächlich Wunden, aber so Sachen wie der Rücken oder die Oberarme, die waren alle meistens geschlossene Haut, also frei von Wunden. Und klar hat dann auch der Verbandswechsel schon früher zu meinem Alltag gehört, aber den haben wir damals abends gemacht, das waren 30 bis 60 Minuten, heute sind es 2 bis 3 Stunden. Krass. Also ist natürlich schon ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Ist es dann so, dass dieser Gendefekt quasi dann fortschreitend ist oder hat sich das jetzt bei dir so entwickelt?
Also grundsätzlich ist die Erkrankung fortschreitend, aber es gibt Betroffene, bei denen es im Jugendalter tatsächlich besser wird, die dann eben weniger Wunden haben oder eigentlich wie ich halt als Kind, dann nur noch vereinzelte Stellen. Bei mir war es halt eigentlich genau andersrum.
Und wie war das bei dir? Wusstest du, dass es so kommen kann? Hast du dich damit beschäftigt oder hast du immer gesagt, ich nehme das an, was hier und jetzt ist und das Morgen, das erlebe ich dann, wenn es morgen ist?
Also ich hatte in meiner Kindheit eigentlich keinen Kontakt zu anderen Betroffenen. Das kam erst später, als meine Eltern und ich uns entschieden haben, zu den Jahrestreffen der Selbsthilfegruppe zu gehen. Und davor hatte ich auch schon mit einer anderen Betroffenen, damals noch über E-Mail, damals gab es noch kein WhatsApp, Kontakt und so. Und die hat mir dann eigentlich gesagt, du weißt schon, dass unsere Krankheit lebensverkürzend ist. Und ich so, ja, aber so wirklich Gedanken darüber gemacht habe ich mir jetzt noch nicht. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt geht es mir gut, aber es kann irgendwann anders sein.
Und kam bisher der Punkt, wo du gesagt hast, du musst dich mit diesem Begriff lebensverkürzend irgendwie zwangsläufig auseinandersetzen? Oder fährst du nach wie vor diese Schiene zu sagen, wenn es soweit ist, ist es soweit und davor nehme ich alles als Lebensliebhaberin, was ich kriegen kann?
Also der Punkt kam tatsächlich 2019, als ich eine schwere Blutvergiftung hatte und mal eine Woche wirklich nicht wusste, ob ich überleben würde. Und seitdem hat sich auch in meinem Alltag die ganze Routine verändert, aber auch meine Einstellung, sage ich mal. Also ich lebe jetzt wirklich im Hier und Jetzt, plane nicht wirklich weit voraus, denn auch kleinere Vorfälle haben mir halt gezeigt, dass es morgen plötzlich anders sein kann, dass ich alle Pläne über den Haufen werfen muss, weil es mir halt nicht gut geht, weil ich zum Arzt muss oder sogar ins Krankenhaus. Und deswegen versuche ich jeden schönen Moment, den ich habe, einfach im Hier und Jetzt zu genießen.
Das ist eine Fähigkeit, glaube ich. Also viele Menschen, inklusive mir, müssten sich das ein bisschen zu Herzen nehmen, weil wenn man nicht eingeschränkte Routinen hat, beziehungsweise für dich ist es ja keine eingeschränkte Routine, für dich ist es einfach eine Routine, dann ballert man ja durchaus manchmal einfach so durch, ne? Und irgendwie auch so total gehetzt und gestresst und vermutlich, aber das ist jetzt quasi auch eine Frage an dich, erlebst du dann immer wieder Entschleunigung, oder?
Ja, irgendwo schon ein Stück weit. Also der Anfang diesen Jahres war jetzt nicht gerade einfach für mich. Wir hatten viele ja, schlechte Nachrichten und immer wieder kam irgendwas Neues dazu, was halt negativ war, sage ich mal, nicht nur mich betreffend, sondern auch in der Familie. Und da war ich eigentlich jeden Tag unterwegs, jeden Tag was anderes, dann noch meine Arbeit dazu. Und eigentlich hatte ich keinen Tag, wo ich jetzt mal sagen kann, heute ist einfach nichts.
Okay.
Und das kommt jetzt eigentlich so langsam erst wieder, dass ich sagen kann, jetzt kehrt einfach mal Ruhe ein. Und jetzt kann ich auch mal wieder etwas entschleunigen.
Das ist auch so wichtig, zwischendurch mal wirklich zur Ruhe zu kommen und so. Aber ich habe jetzt auch auf Social Media deinen Beitrag gelesen, dass es aber diese Ruhe manchmal vielleicht auch doch nicht so gut ist, dass man dann vielleicht in ein Loch oder so fällt, dass du gerade unmotiviert bist, ein bisschen antriebslos. Was denkst du, wodurch kommt es, weil jetzt so der Stress abgefallen ist und jetzt sozusagen komplett Neustart erstmal brauchst? Oder wie geht's dir denn jetzt gerade?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, vorher hatte ich halt keine Zeit zum Nachdenken oder dafür, dass ich sage, jetzt geht's mir schlecht. Da musste ich irgendwie durch, sage ich mal, weil ich sonst auch irgendwo ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Familienmitglied, dem es halt schlecht ging, gehabt hätte, wenn ich ihn nicht besucht hätte. Und ja, jetzt ist halt einfach mal nichts und dann kommen halt auch irgendwie so die Gedanken, wo man sich denkt, boah, was war das eigentlich alles? Was kommt jetzt? Denn im Mai habe ich auch eine sehr große Zahn-OP vor mir, die eigentlich schon hätte im Februar stattfinden sollen. Aber wir kennen das alle, solche Termine werden gern öfter mal verschoben. Das war jetzt auch schon die zweite Verschiebung.
Oh, super.
Ja,
Toll.
ganz ursprünglich sollte sie Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres stattfinden.
Du stellst dich ja immer drauf ein. Es ist ja voll
Ja,
fies.
genau. Und dann war ich schlussendlich zum Anästhesiegespräch da. Dann fragt die mich, wann die OP stattfinden soll. Dann sage ich ja Anfang Februar. Dann sagt die, nee, bei uns steht 5. Mai drin. Und
Was?
ich so, aha. Und ja, deswegen fragen wir uns eigentlich auch, was sie jetzt gerade hier machen, weil ein Anästhesiegespräch kann man ja nur maximal 4 Wochen vorher
Oh,
machen.
nee.
Ja.
Boah, sowas ist so ärgerlich. Und vor allem ist es ja schon auch so, dass du hier mittlerweile auch selbstständig bist mit Social Media und so. Und dann stellst du dich ja auch arbeitstechnisch darauf ein, gerade zwecks Aufträgen und so weiter und so fort. Und dann einfach das zu verschieben.
Plus, du organisierst ja eine Begleitung. Also das ist
Ja.
ja nicht einfach mal kurz mit dem Auto oder so irgendwo hinfahren, kurz merken, ich muss nochmal wiederkommen, sondern das hat ja einen total langen Rattenschwanz.
Ja, genau. Also ich hatte mir für den Februar komplett freigenommen, sage ich mal. Also ich hatte irgendwo das Glück, dass dann eine neue Firma noch auf mich zukam und relativ spontan Projekte gemacht hat. So hatte ich auch wieder was zu tun.
Sehr gut.
Aber jetzt muss ich mir halt für den Mai wieder komplett freinehmen, weil ich halt auch nicht weiß, wie lange es dauert, bis ich mich wieder einigermaßen erholt habe. Und ich hoffe, dass das innerhalb von 4 Wochen passieren wird, denn Anfang Juni bin ich auf einem Wundkongress in Kassel, wo ich einen Vortrag halten
Ja,
darf.
schön.
Und ja, auch mit der Begleitung, wie du sagst. Also meine Eltern sind immer beide dabei. Meine Mutter ist mit mir im Krankenhaus, da das Pflegepersonal den ganzen Verbandswechsel und so ja gar nicht stemmen könnte. Die haben dafür ja gar keine Zeit. Und mein Vater ist halt auch irgendwo dabei, zum einen als moralische Unterstützung, aber auch da der dann halt, ich sag mal, so ein bisschen mehr von diesem ganzen dieser Ärztesprache versteht. Und wenn ich dann noch von der OP komplett benebelt bin,
Ja, klar.
dann halt übernimmt und erstmal abklärt, wie war die OP und so. Und er schläft dann halt im Hotel in der Zeit, aber klar, der muss sich auch Urlaub nehmen in der Zeit, keine Frage.
Ja, aber das zeigt ja, was du immer für Organisationsstruggle hast. Und das ist natürlich auch eine tolle Situation für dich, dass deine Eltern dann beide dabei sein können, ne? Also wahrscheinlich geht es nicht allen so, dass sie immer Personen dabei haben können. Habe ich auch schon häufig in meiner Community gehört, dass Leute gesagt haben, ich muss immer alleine zu den Arztterminen. Ich hätte eigentlich gerne jemanden dabei. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wäre das echt meine große Empfehlung, weil bei 2 Leuten bleiben immer mehr Infos hängen als nur bei einer Person. Vor allem, wenn man selbst aufgeregt ist oder so, ne? Also das hilft schon, dass man sich dann auch austauschen kann. Und wahrscheinlich seid ihr als Trio jetzt einfach Expertin deiner Situation geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, mein Vater redet mit den Ärzten, meine Mutter übernimmt dann halt meine Pflege soweit im Krankenhaus. Und wir sind eigentlich schon immer, ich sag mal, fast verwundert oder positiv überrascht, wenn uns jemand beim Verbandswechsel hilft. Ja, in der Hautklinik ist es tatsächlich noch ein bisschen mehr möglich, aber dann werde ich hoffentlich in der Zahnklinik liegen, denn bei meiner letzten OP lag ich in der Hautklinik, absolut die falsche Station. Und somit konnte mir mit meinem eigentlichen Problem damals auch keiner weiterhelfen, weil die immer gesagt haben, wir sind die falsche Station, aber die anderen haben gesagt, das regelt die Station, auf der sie liegen.
Oh nein.
Ja.
Aber das liegt daran, dass deine Erkrankung so selten ist und die Ärzte sich nicht so damit auskennen, oder war das einfach dort ein Kommunikationsfehler von den Ärzten untereinander da?
Also es gibt eh schon wenige Kliniken, die sich mit meiner Erkrankung auskennen. Eben für so größere Eingriffe muss ich nach Freiburg oder nach Salzburg. Das sind 4 bis 5 Stunden Autofahrt jeweils. Freiburg sind es 4. Und ist natürlich auch schon mal ein weiter Weg. Da kennen sich die Ärzte zwar weitestgehend aus. Aber natürlich ist auch jeder dann wieder individuell, sodass man trotz allem immer erklären muss. Und ich habe das Glück, dass ich für kleinere Sachen hier bei uns ins Krankenhaus gehen kann. Es ist ein kleines Krankenhaus, das es zum Glück noch gibt. Es wird diskutiert, ob es geschlossen wird. Aber die kennen mich auch inzwischen. Und wenn ich komme, sagt schon jeder, ach, du bist auch wieder da. So nach dem Motto, was haben wir diesmal für ein Problem? Aber die kennen sich jetzt zwar nicht so mit meiner Erkrankung aus, aber sie wissen, dass wir ihnen alles erklären und sie wissen, dass ich eine Art Sonderstatus fast schon in dem Krankenhaus habe, das halt einfach ein kleines Krankenhaus ist, wo jetzt nicht 20 Anästhesisten rumrennen, sondern nur zwei.
Wie oft bist du im Krankenhaus?
Kann man gar nicht so sagen. Also OPs natürlich, aber es gibt mal mehrere Jahre, wo ich keine OPs habe und dann manchmal auch gleich 2 wieder in einem Jahr. Bei der Blutvergiftung war ich über 2 Monate im Krankenhaus. Aber jetzt so für kleinere Sachen, wenn ich eine Eiseninfusion brauche, muss ich hier ins Krankenhaus, weil nur der Anästhesist hier sich zutraut, den Zugang bei mir zu legen, weil ich so schlechte Venen habe. Und das kommt jetzt meist so 3, 4 Mal im Jahr vor. Aber da bin ich dann halt für 2, 3 Stunden und dann kann ich wieder gehen. Also fast so wie beim Hausarzt, sage ich mal.
Und wenn du sagst, du hast manchmal so 2 OPs im Jahr, weswegen brauchst du OPs oder was wird da gemacht?
Also früher waren es meine Hände, meine Finger sind zusammengewachsen und früher konnte man das eben noch operieren, aber das wird mit jedem Mal schwieriger und schmerzhafter. Ich hatte mit 5 und mit 8 Jahren eine Hand-OP und 2016 wurden dann nochmal die Daumen rausoperiert. Der Rest war schon zu sehr verwachsen. Inzwischen habe ich nur noch den rechten Daumen, der linke ist auch wieder eingewachsen. Sollte der rechte jetzt nochmal weiter verwachsen, würde ich ihn nochmal operieren lassen. Das ist so die eine Sache. Und dann, da habe ich aber relativ viel Glück, sage ich mal, sind bei der schweren Form, wie ich sie habe, von der Erkrankung auch die Schleimhäute betroffen. Und somit auch die Speiseröhre. Und die kann sich dann, wenn sie vernarbt, verengt die sich. Und die muss dann geweitet werden. Bei manchen Betroffenen muss das alle 6 bis 12 Monate passiert werden. Ich habe das Glück, dass ich es eigentlich nur, naja, zweimal in meinem Leben machen musste. 2017, damals war die Speiseröhre so eng, dass sie dann 2 Monate später nochmal nachgeweitet werden musste. Aber seitdem habe ich dann tatsächlich keine Probleme mehr deswegen. Und ja, aber auch Zahn-OPs hatte ich schon. 2, einmal wurden dann die restlichen Milchzähne gezogen, weil die nicht von selber rausgefallen sind. Und 2020 wurden mir schon 7 Zähne gezogen, weil die eben so kaputt waren. Das ist wahrscheinlich auch eine Folge der Blutvergiftung, denn vorher hatte ich für meine Erkrankung wirklich super Zähne. Da waren immer alle Zahnärzte überrascht. aber jetzt sind halt noch mehr kaputt. Jetzt müssen unten die restlichen raus, die ich noch habe. Und dann werden eben in derselben OP noch Implantate gesetzt.
Wow, das klingt nach einer ganz schön großen Sache.
Ja, die OP soll 8 Stunden dauern.
Boah, krasser Scheiß.
Wow, okay.
Wow, also an dieser Stelle schon mal ganz, ganz viel Glück hilft dir wahrscheinlich am meisten.
Danke.
Und ja, dass du wahrscheinlich viel Geduld mitbringst. Du sprichst ja auch über das Thema Schmerzen und hast jetzt auch neulich ein Reel dazu gemacht, was für dich überhaupt ein wirklicher Schmerz ist und was für dich so Peanuts sind, weil kriegst du schon gar nicht mehr mit, kannst du dich ablenken und so. Du sagst, du hast immer Schmerzen. Ist es für dich ein Thema, mit dem du dich mehrmals am Tag beschäftigen musst? Oder ist es etwas, was für dich auch wieder so, ja, quasi schon dein Normal ist? Also natürlich ist es das, aber wie sehr fühlst du dich davon irgendwie in eine Richtung beeinflusst?
Also es kommt natürlich auch drauf an, wie mein Hautzustand ist. Also das eine ist natürlich der Verbandswechsel, der schmerzhaft ist. In dem Fall muss ich mich jeden Tag zumindest einmal mit den Schmerzen befassen. Und ich nehme auch seit meiner Blutvergiftung regelmäßig, also täglich, Schmerzmittel. Und natürlich muss ich auch an die Einnahme dann denken. Aber ansonsten, wenn es, wie gesagt, wie in dem Reel gesagt, für mich normal sind die Schmerzen, aushaltbare Schmerzen, dann denke ich da eigentlich nicht groß drüber nach, wenn ich abgelenkt bin durch Arbeit, durch Serie schauen, durch Instagram, durch Shoppingtouren oder sonst was, dann nehme ich die eigentlich kaum wahr. Aber natürlich gibt es dann, ich sag mal, Extremsituationen, wenn ich was an den Füßen habe, Blasen oder so, dann habe ich da immer sehr starke Schmerzen. Egal wie groß oder klein die Blase ist, an anderen Stellen würde ich sagen, ist ja nichts. Aber an den Füßen tut es halt bei mir extrem weh und dann brauche ich halt zusätzliche Schmerzmittel, die darf ich dann aber auch nur 2-mal am Tag nehmen. Da muss man immer schauen, dass sie auch mit der anderen üblichen Schmerzmittelgabe nicht zu nah aneinander ist und so. Und ja, da muss ich dann natürlich schauen, wie ich das einteile und dosiere, sage ich mal. Und in dem Fall muss ich mich dann schon mehr wieder mit Schmerzen beschäftigen.
Aber sind es dann für dich Schmerzen, die aufgrund der Wunden da sind?
Ja, genau. Also das meiste sind die Wunden. Auch in den Füßen Nervenschmerzen, die jetzt im Winter stärker sind als im Sommer. Also ich bin das Phänomen unter uns EB-Betroffenen, dass es mir im Sommer besser geht. Okay. Die meisten jammern, oh, viel zu heiß, ich schwitze so, meine Haut wird weich, ich bekomme lauter neue Wunden und ich schreie, juhu, endlich warm, ich bin eine Frostbeule, endlich kann ich weniger Klamotten anziehen und muss nicht mehr frieren. Ja, und da werden eben auch vor allem meine Nervenschmerzen in den Füßen dann besser, aber auch die Wundschmerzen sind irgendwie einfach besser, wenn es warm ist, weil die Kälte tut mir auch auf der Haut weh. Also wo es jetzt wirklich mal so richtig kalt war, wo wir so minus 10 Grad hatten, habe ich gesagt, nee, ich gehe heute nicht zum Reiten. Wir sind zwar in der Halle, aber die ist halt nicht beheizt. Und das hätte mir in dem Moment dann mehr geschadet als irgendwas gebracht mit der Kälte.
Ja, voll verständlich.
Hat, glaube ich, mehr akzeptiert, dass man halt in vielen Dingen nichts ändern kann oder dass wir schon alles tun, um es zu verbessern. Das sehen auch viele Außenstehende nicht, wenn sie sagen, versuch doch mal das, versuch doch mal das, vielleicht geht es dir dann besser. Und dann sage ich, man muss mal überlegen, wir machen schon so viel. Wenn wir das nicht machen würden, würde es mir deutlich schlechter gehen. Das muss man auch mal eben sehen, dass Verbandswechsel und Schmerzmittel schon was sind, was mir hilft, dass ich nicht nur tatenlos rumsitze, sage ich mal, und jammere oder so.
Ja, und den Verbandswechsel macht ihr dann wirklich jeden Vormittag komplett alle Wunden quasi neu?
Nicht ganz. Also wir verbinden jeden Tag, ja, aber wir wechseln immer ab. Also an einem Tag das rechte Bein, am anderen das linke und zwischen Armen und Rücken wird abgewechselt. Füße werden jeden Tag gemacht, da ich da oft Blasen habe, die auch aufgestochen werden müssen, also sonst größer werden. Und ja, auch der Po halt aus hygienischen Gründen und was so obenrum beim Ausziehen wegfällt, wird dann halt erneuert. Aber ansonsten wird, sage ich mal, 2/3 jeden Tag gemacht. Und das dauert dann eben je nach Hautzustand 2 bis 3 Stunden. Hauptsächlich macht es meine Mutter, aber es kommt unter der Woche zumindest eine Krankenschwester der Diakonie und 2-mal die Woche eine andere Krankenschwester, die meine Mutter ersetzt sozusagen. Weil man halt einfach 2 Leute braucht, was einem sonst das ganze Zeug um die Ohren fliegt. Wenn dich einer festhält und einer irgendwie befestigt oder so.
Stimmt, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Klar, natürlich, brauchst du mehrere Hände, ne?
Ja.
Ihr kennt ja beide die Rolle, dass man andere dabei unterstützen muss, dass das eigene Leben gar nicht so zu betrauern ist. Und so andere Menschen quasi, andere Menschen ein gutes Gefühl geben. So, ja, aber hey, für mich ist das voll in Ordnung. Kennt ihr, oder?
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
ich dachte gerade, oder nicht? Okay, Clara, wie gehst du damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass, also einfach aus eigener Erfahrung heraus, dass Menschen halt so kommen und sagen, boah, also hast du ja auch schon gesagt, ne, sogar von der Brücke stürzen und so. Das sind ja wirklich drastische Äußerungen und auch super extrem übergriffig ableistische Äußerungen. Wie schüttelst du das von dir ab oder wie reagierst du da drauf?
Also ich, zum einen sage ich halt immer, ich kenne es nicht anders. Ich bin damit geboren, so wie ihr weitestgehend auch. Und klar ging es mir früher besser, aber trotz allem kenne ich die 24/7 Schmerzen seit meiner Geburt, auch wenn sie eben früher nicht so stark waren. Und ich kenne auch den täglichen Verbandswechsel. Und es ist mein Leben. Ich kann es mir eigentlich gar nicht wirklich anders vorstellen. Ja. Und viele sagen ja immer, oh, ich wünschte, dass es eine Heilung gibt, aber irgendwo macht meine Erkrankung mich halt auch ein Stück weit aus. Klar, eine deutliche Symptomlinderung wäre wirklich klasse, keine Frage, aber eine komplette Heilung, da würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich das halt wirklich möchte.
Finde ich voll stark von dir, dass du das so sagst. Ich habe auch schon mal gesagt, so, irgendwie bin ich stolz auf meine Behinderung, weil sie mich zu der Person gemacht hat, die mich macht. Und dafür habe ich so viel Kritik bekommen, wie man denn auf seine Behinderung stolz sein kann. Und ich finde es schön, dass du das so sagst, weil ich sehe das ganz genauso. Die hat ja die Behinderung zu dem gemacht, wo man jetzt ist und wo man jetzt steht. Und wenn man darauf stolz ist, wo man jetzt ist, dann ist das doch völlig in Ordnung. Und ich finde es auch schön. Ich glaube, mir würde es genauso gehen. Ich glaube, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ein komplettes Leben ohne meine Behinderung. Also klar wäre es schön, zum Beispiel, ich sage immer, es wäre schön, wenn es nicht weiter fortschreitet, aber so wie es jetzt ist, bin ich happy. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
Mich macht das nachdenklich, was du sagst, Svenja, oder was ihr beide gesagt habt, weil ich frage mich gerade, bin ich in Momenten stolz auf meine Behinderung oder bin ich dann stolz auf mich, wie ich damit umgehe? Wobei das suggerieren würde, Behinderung ist erstmal was total Schlimmes und da muss ich ja einen guten Umgang finden. Stimmt für mich manchmal, aber natürlich formt unsere Behinderung uns halt. Und ja, ihr habt eigentlich alles schon gesagt. Mir wurde letztens das Feedback zugetragen zu unserem Podcast hier. Ja, ich frage mich, warum ihr das überhaupt allen so erzählt. Müsst ihr ja gar nicht. Warum wollt ihr denn, dass andere das so hautnah mitbekommen? Hautnah passt jetzt in dem Beispiel ganz gut. Aber Clara, was ist da deine Antwort? Weil meine war, ja, aber ich möchte das gerne erzählen, um meine Lebensrealität anderen zu zeigen und zu zeigen, dass es halt mein Normal ist.
Ja, genau, das auch. Und ich möchte halt auch aufklären, meine Erkrankung ist selten. Viele haben davon noch nichts gehört. Oder halt mal, ja, habe ich schon mal gehört, aber gesehen oder Kontakt damit hatte ich noch nie. Auch ÄrztInnen und Pflegepersonal. Und ich denke, man muss halt mehr aufklären, damit allgemeine Behinderung, aber auch eine seltene Erkrankung, mit der man halt, sag mal, anders aussieht, als es die Gesellschaft so gewohnt ist, damit es halt nichts mehr Besonderes ist und damit wir vielleicht irgendwann in diesem Leben nicht mehr ständig angestarrt werden oder so. Und ich habe auch mal ein Reel gemacht mit Reaktionen von anderen Leuten und ich finde es immer toll, wenn mich die Leute ansprechen und fragen, aber ich verstehe natürlich auch, dass das nicht jeder möchte oder sich auch nicht jeder traut, aber ich kläre da gerne auf, das ist auch ein Teil der Aufklärung eben für mich.
Das hast du dir ausgesucht, so damit umzugehen und das sollte man akzeptieren, weil es deine Entscheidung ist, wie du das machst.
Ja, genau.
Doof gefragt, kurz, aus Blindheitsgründen, man sieht es dir quasi an, also ich vermute jetzt, dass du Verbände hast, die man sieht oder… Woran erkennen Menschen das?
Ja, also jetzt im Winter, sage ich mal, sieht man es an meinen Händen. Da habe ich Verbände und wie gesagt, sind meine Finger zusammengewachsen.
Ach ja, stimmt, mit deinen Händen hast du erzählt. Entschuldigung, ja.
Mhm. Aber auch im Gesicht habe ich halt rote Flecken. Ich habe inzwischen wenig Haare durch die Erkrankung. Und ja, ich bin auch relativ dünn durch die Erkrankung eben auch, weil ich sehr, sehr viel Energie durch die Wundheilung brauche. Und da ich auch sehr, sehr groß bin, was eigentlich sehr untypisch für meine Erkrankung ist, fällt es halt auch meistens gleich auf, so sehr groß und sehr dünn und Rollstuhl dann natürlich auch noch dazu.
Heißt das für dich wegen sehr groß auch mehr Wundfläche quasi oder wäre das egal, weil es sowieso einfach nur das Gefühl des eigenen Körpers ist?
Nee, natürlich ist es auch ein Stück weit mehr Wundfläche. Also von verschiedenen Verbandsmaterialien gibt es ja auch verschiedene Größen und manche sind halt wirklich nur 1,30 groß mit der Erkrankung und die können dann die großen Größen überhaupt nicht brauchen, wo ich sage, ich brauche zwei am Rücken, brauchen die vielleicht ein halbes davon oder so. Da halt auch mein ganzer Rücken eigentlich betroffen ist, ist das natürlich auch nochmal so eine Sache, wo ich dann natürlich mehr Verbandsmaterial brauche.
Ich habe mir gerade so Gedanken gemacht, weil du das mit dem Rücken gesagt hast. Wie ist das denn dann mit dem Schlafen, weil Schlafen ist ja schon auch wichtig und Energie zu sammeln und ich stelle mir das halt so vor, wenn ich eine Wunde irgendwo mal habe oder gerade auch am Rücken oder so, dann ist es so unangenehm, halt da drauf ja, zu liegen und schlafen wirklich zu können. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Also zum einen sage ich mal, schlafe ich wie die Prinzessin auf der Erbse. Also ich habe wirklich Matratze, Matratzentoppe und dann nochmal eine Auflage obendrauf. Und auch extra dicke Kompressen an den Hüften, da ich wie gesagt sehr dünn und knochig auch bin, um das wiederum abzupolstern. Und da ich eben auch meistens auf der Seite schlafe. Aber so, ich sag mal, durchschlafen kenne ich, glaube ich, seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh, okay. Aber ist auch irgendwo ein Stück weit gut so, weil sonst würde ich wahrscheinlich morgens steif wie ein Brett aufwachen, wenn ich mich nachts nicht bewegen würde. Und klar, Schmerzen, Juckreiz, aber irgendwo halt auch Gedanken sind immer so Dinge, die mich irgendwo auch wach halten. Und ich nehme morgens so gegen 5:30 meine erste Schmerzmitteldosis und danach schlafe ich erstmal nochmal. Und das ist auch die Zeit, wo ich eigentlich am besten schlafe, warum auch immer. Aber diese, ja, 3 Stunden sind es ungefähr, schlafe ich dann halt nochmal richtig gut. Ohne die bin ich teilweise aufgeschmissen. Also wenn wir wirklich mal unterwegs sind, eben Klinikbesuch oder so, dann ist es zum Glück meistens nur ein Tag, wo ich da durch muss, aber der ist dann schon heftig und nur mit Kaffee überlebbar.
Ja, zum Glück gibt es Kaffee. Wobei, Svenja schafft ohne Kaffee.
Ja, gut.
Hängt dann halt durch. Ne? Ja.
Du hast vorhin noch gesagt, dir ist es wichtig aufzuklären und da gehst du ja jetzt auch noch mal einen neuen spannenden Schritt und schreibst dein eigenes Buch.
Ja.
Wie kam es dazu? Was möchtest du unbedingt da noch mal vermitteln? Und gibt es schon Dinge, wo du sagst, okay, die müssen unbedingt drin sein? Oder vielleicht verrätst du es ja auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich dachte, das muss ich hier unbedingt mal fragen.
Und hast du einen Titel?
Ja, genau.
Nein, ich habe tatsächlich immer noch keinen finalen Titel. man kann es sogar schon vorbestellen, aber Titel wie Klappentext sind bisher nur vorläufig. Aber mir ist vor circa einem Jahr ist der Verlag, der Seawurst Verlag, auf mich zugekommen und hat mich eben gefragt, ob ich nicht eben meine Geschichte veröffentlichen möchte. Und wir haben schon auch immer auf Instagram viele geschrieben, oh, du solltest ein Buch schreiben, du hast so viel zu erzählen. Da habe ich mir gedacht, nein, keine Kapazitäten, weder Zeit noch Geld, weil wenn du es alleine machst, musst du es ja auch irgendwie vorfinanzieren. Und durch den Verlag muss ich das jetzt halt nicht.
Super.
aber dann habe ich irgendwie mal so das letzte Jahr über immer mal wieder so ein bisschen was geschrieben. Teilweise spreche ich auch Sprachnachrichten auf und die werden dann verschriftlicht und ich lese es halt wieder gegen. Und so Anfang des Jahres haben wir dann halt mal darüber geredet, wie es ist, wann wir es veröffentlichen, wann ich es halt auch auf Instagram und so sage, dass ich ein Buch schreibe und weil wann es dann auch final veröffentlicht werden soll, natürlich. Und dann habe ich gemeint, eigentlich wäre doch so Ende des Jahres ganz cool, so zu Weihnachten noch. Also so Ende November, Anfang Dezember ist jetzt so der Plan.
Und voll gut, ich habe das erste Weihnachtsgeschenk jetzt in diesem Moment. Dankeschön. So gut dran war ich noch nie.
Und ja, so mit ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir jetzt halt mehr dran schreiben. Also ich schreiben, Sprachnachrichten aussprechen und verschriftlichen lassen. und so entwickelt sich das halt nach und nach. Also es wird natürlich auch einen Teil über meine Kindheit, Schulzeit und so geben. Eigentlich ja so ein bisschen mein ganzes Leben eben von Kleinkind bis heute. Und natürlich spielt auch meine Blutvergiftung da ein großer Teil mit. Oder im letzten Jahr hatte ich ja einige Wochen, wo ich immer mit dem Zug in die Klinik gefahren bin. Allein darüber könnte ich ja schon ein ganzes Buch schreiben, dank der Deutschen Bahn.
Oh je.
Genau.
Oh ja.
Das hat auf jeden Fall auch einige Seiten in dem Buch, die Geschichte. Und ja, so entwickelt sich das irgendwie nach und nach. Es kommen immer mal wieder noch so Themen dazu, wo ich sage, hey, das könnte noch reinpassen. Oder auch die vom Verlag sagen, hey, du hast doch letztens das auf Instagram erzählt. Willst du das nicht auch noch mit ins Buch reinbringen oder so? Und ja, mal schauen, wie viele Seiten es am Ende werden.
Wir sind ganz gespannt und freuen uns drauf. Gibt es auch ein Hörbuch?
Bis jetzt noch nicht, aber mal schauen.
Kannst du ja nochmal weitergeben.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Wir packen übrigens alle Links, Infos zu Clara, packen wir in die Shownotes, heißen die hier.
Das ist so spannend, ich bin echt so gespannt, ich freue mich sehr und finde es auch richtig cool. Ich werde auf jeden Fall auch eins bestellen.
Ja, gerne, also man kann es schon vorbestellen.
Clara, gibt es da noch was, das du unbedingt mit uns teilen möchtest, was dir noch ganz wichtig ist als Message?
Ja, also so, was ich auch in anderen Videos oder so immer sage, ist halt, dass es natürlich immer schwere Phasen gibt, egal ob man jetzt chronisch krank ist oder nicht, aber dass irgendwann auch wieder bessere Phasen kommen werden und ja, es wird irgendwann wieder schöne Dinge geben, die einem Kraft geben. Ich zum Beispiel gehe gern auf Konzerte oder shoppen oder treffe mich mit Freunden. Das sind die Dinge, die mir Kraft geben. Und ich werde dann auch oft gefragt, wie kannst du so viel unterwegs sein und nicht quasi tot umfallen vor Erschöpfung? Und sage ich immer, ja, die schönen Dinge sind, wie gesagt, die, die mir Kraft geben und die mich dann auch die schweren Dinge wie eben Krankenhausaufenthalte oder so durchstehen lassen.
So, so schön. Ich bin so bei dir. Ich finde das richtig toll.
Danke.
Dann bin ich jetzt umso gespannter, ob es ein krass positives Highlight gibt von dir, von euch, oder ob wir mal eine ganz andere, die negative Richtung wandern. Lass uns.
Das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Ich würde sagen, die Gästin fängt an.
Ja, gerne. Also bei mir ist es irgendwie so eine Mischung eigentlich aus positiv und negativ.
Oh la la.
Ich musste letzte Woche mal wieder zur Eiseninfusion, da ich halt gesagt habe, ich habe wieder Symptome, ich bin so müde und alles. Und habe ja eh auch durch meine Erkrankung einen chronischen Eisenmangel. Und sämtliche orale Präparate helfen da halt relativ wenig leider. Mhm. Und wie gesagt, muss ich dazu hier bei uns ins Krankenhaus, aber der Anästhesist, der das macht, der ist wirklich super lieb, der nimmt sich so, so viel Zeit, der macht seine Witze nebenher und alles. Und am Ende hat das Ganze halt fast 2 Stunden gedauert für eine Viertelstunde Infusion. Aber er nimmt sich eben die Zeit dafür. Ich bekomme mein Beruhigungsmittel, dass ich nicht so viel Angst davor habe. Er wartet, bis es wirkt, denn das macht halt auch nicht jeder Arzt.
Wirklich? Das ist mies.
Ja.
Boah, unverantwortlich. Schade, dass das immer so auf Kante zeitlich abgesteckt sein muss, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und er hatte sich wirklich die Zeit eingeplant, war eigentlich die ganze Zeit da, hat sich dann halt mit uns unterhalten, während wir gewartet haben, dass eben das Beruhigungsmittel wirkt und so, und ganz in Ruhe mit dem Ultraschallgerät nach meiner Vene gesucht, den Zugang gelegt und so. Und das ist halt wirklich, was so, so hilfreich ist, wenn man solche tollen ÄrztInnen hat. Und das gibt einem halt ein viel, viel besseres Gefühl, als wenn man da zu irgendwem Fremden muss und man da nicht weiß, gibt der ein Beruhigungsmittel oder nicht und hat der jetzt Verständnis für deine Situation oder eben nicht. Und ich habe da schon alles in beide Richtungen erlebt. Also, ja.
Also ein bittersüßes Highlight.
Genau.
Danke, dass du es mit uns teilst und wie gut, dass es gut ausgegangen ist. Ich habe in deiner Story gesehen, du hast versehentlich eine Geschichte zweimal erzählt, weil du das Beruhigungsmittel interessant hast, ne? Das ist authentisch. Das war der Beweis.
Passiert.
Svenja, was geht bei dir?
Ich habe ein positives Highlight mitgebracht. Und zwar geht's los mit der Hochzeitsplanung. Genau, wir hatten tatsächlich jetzt heute Vormittag mal einen Termin und haben so mehrere Locations angeschaut. Und wir wollen ja mal wieder nichts so machen wie andere, das normal machen.
Warum auch?
Irgendwie haben wir immer verrückte Ideen. Ja, und wir wollen ja gerne in Kroatien in der Finca heiraten. Und ich habe da echt richtig Bauchschmerzen und denke mir so, ob man überhaupt was findet, gerade rollstuhlgerecht. Und dann soll es noch einen Pool haben und von der Größe passen und natürlich bezahlbar und bliblabla.
Ja, gar keine Ansprüche.
Keine Ansprüche. Genau, das sehe ich schon als Riesenproblem. Und jetzt war die Wedding Plannerin schon richtig fleißig und hat mehrere Locations rausgesucht und wir haben die heute angeschaut und jetzt ist wirklich meine Hoffnung da, dass wir auch was finden. Und ja, wir haben so ein paar Favoriten, wo sie jetzt nochmal genauer nachfragt, ob da eben ehrlich auch noch ein Schlafzimmer und ein Badezimmer wäre und solche Sachen, um das nochmal genauer nachzuhaken. Und aber ich habe das Gefühl, es geht alles so in die richtige Richtung.
Aber habt ihr eine Wedding-Plannerin aus Deutschland oder aus Kroatien?
Also das ist eine, die in Kroatien Hochzeiten plant, aber die ist aus Düsseldorf und die ist Kroatin.
Ach, praktisch.
Und verbringt quasi ihren halbes Leben in Kroatien und ist da vor Ort. Also die kennt sich aus, die spricht die Sprache und
was ein geiler Job.
Genau. Ja.
Das ist ja schon in Deutschland ein krasser Job. Ich glaube auch du brauchst schon sehr viele Kompetenzen, Menschen auch auszuhalten.
Ja, glaube ich auch.
Noch in so einem schönen Land. Oh, das ist doch der Hammer. Das wird klappen. Universum, hallo, hier ist der Wunsch. Einmal erfüllen bitte.
Genau, ja doch, das hat mir heute richtig gut getan und ich irgendwie richtig motiviert, weil ich war immer so, ich würde das voll gern machen, aber puh, ob das überhaupt machbar ist und habe immer auch nicht so viel drüber gesprochen und weil ich immer dachte, nachher rede ich es mir schon so total schön und ich bin voll in dem Fieber drin und nachher klappt es nicht und jetzt bin ich so schon guter Dinge.
Danke, dass du uns mit auf die Reise nimmst, das ist ja sehr spannend. In ein paar ja. Folgen erzählst du, ich hab's gefunden. Übrigens, perfect place.
Ja, genau, so ist es.
So einfach ist das mit dem Leben, ne?
Genau, man beschließt einfach, das kommt so und dann kommt's.
Dann kommt's halt auch so, was soll man machen?
Und ich warte jetzt auf ein gespanntes Highlight der Woche von dir, wo du sagst, wir haben eine Wohnung.
Hä, in welchem Leben bist du? Also nicht in meinem. Wir können gerade noch nicht mal mehr antworten auf unsere Anfragen. Oh, wir haben in der Zwischenzeit eine Wohnung besichtigt, da hätten wir reingedurft, aber wir haben uns dagegen entschieden. Da war so, die Bausubstanz war ein Thema, aber noch so ein paar andere Sachen. Und ja, haben wir uns dann gegen entscheiden müssen, aber ich habe kurzzeitig innerlich diese Wohnung schon eingeräumt mit schönen neuen Sachen, neue Küche, alles einmal neu.
Okay.
Aber nein, darum geht es gar nicht. Ich wollte doch was Positives sagen, Mensch.
Okay.
Ja. Ja,
Entschuldigung.
Nein. Alles gut. Ja, ich würde sagen, die kleinen Freunde, das war ein freudscher Versprecher, die kleinen Freuden des Lebens sind eingezogen. Also, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag's kurz, ich bin jetzt voll im Backfieber. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche 3 Kuchen gebacken.
Wer ist das?
Ja, also das Gute ist, wir haben hier ein 10-Parteien-Haus und man kann gut verteilen, weil ich sehe jetzt, glaube ich, irgendwie 10 Kilo schwer raus, wenn ich das alles essen würde. Und ich muss langsam aufhören, mit meiner Kleinen zusammenzubacken, weil die nascht so unglaublich viel. Ich kann es nicht mehr als Mutter dulden. Deswegen muss ich das, glaube ich, jetzt mal auf den Vormittag verlegen. Aber es ist ja auch voll die schöne Sache, einfach mit dem Kind zu backen. Das macht ja Spaß und ist auch was für alle Sinne eigentlich. Mhm. Und ja, das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Und wisst ihr, was ich hasse beim Backen? Wenn der Kuchen drin ist, es überall duftet und dann Mittagessenszeit ist und man das Mittagessen warm machen muss und dann riecht es nicht mehr nach Kuchen, sondern, keine Ahnung, nach Spaghetti. Okay, wir riechen Spaghetti nach Zwiebeln. Das finde ich richtig doof. Da bin ich dann immer ganz enttäuscht. Also, naja, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Okay.
Was ich eigentlich sagen wollte, die kleinen Freuden des Lebens sind für mich irgendwie auch so Sachen wie eine Pflanze, die ich letztes Jahr vorgezogen habe, hat einfach unerwartet auf dem Balkon überlebt und bildet jetzt Früchte.
Echt?
Im März? Eine Physalis? Was ist denn da kaputt? Ja. Also, keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich fasse da so dran und dachte so, guck mal, Status quo. Auf einmal ist das Ding mega gewachsen und auf einmal an diesen ganzen Astgabelungen, wie nennt sich das da? Also, wisst ihr, was ich meine? Diese Zweige, an denen halt dann die Früchte wachsen? Keine Ahnung.
Alles gut.
Ja.
Einfach so was Früchte. Also, noch keine fertige, aber eine Werdenfrucht. Und ey, stellt euch mal vor, ich kann Physalis von meinem Balkon essen.
Oh, ich kann Physalis gar nicht schmecken.
Oh, ich liebe es. Dann habe ich sie für mich. Aber ich dachte, das ist das Einzige, was nichts geworden ist. Und ich glaube, die hat einfach ein Jahr länger gebraucht. Und darüber freue ich mich gerade die ganze Zeit. Ich könnte da minütlich schauen gehen, wie weit es ist, ne? Wirklich wie so eine Mutter kurz vor der Geburt.
Ich habe vorhin voll die Panikattacke bekommen bei uns. Wir haben so einen Himbeerstrauch.
Ja.
Und den muss man ja eigentlich im Frühjahr dann wieder komplett abschneiden.
Ja.
Und irgendwie haben wir es halt noch nicht gemacht. Und jetzt war es ja schon so warm.
Ja.
Und jetzt kamen da zwischendurch schon so kleine Triebe raus.
Ja.
Und jetzt stand ich da vorhin panisch davor. Was tue ich jetzt? Abschneiden? Lassen? Was macht man denn jetzt?
Ich würde sagen, das Wachsen.
Ja.
Ich würde es ausprobieren. Hab ich auch gemacht. Ich habe auch überhaupt nichts getan. Also, vielleicht ist gut. Vielleicht ist das auch alles übertrieben, dieser ganze Gardening-Hokuspokus. Lass einfach laufen, lass wachsen.
Wird schon werden.
Wird schon irgendwas passieren.
Dann würde ich sagen, lasst uns noch ein bisschen schlau aus der Folge rausgehen, wie wir reingekommen sind.
Wusstest du?
Nee.
Genau, es ist zwar schon Frühling, aber wir haben gedacht, wir müssen euch nochmal mitteilen, was ändert sich denn so ab 2025? Was gab es gerade für Menschen mit Behinderung für neue Regelungen? Und da ist zum Beispiel einmal die Änderung da von dem Vermögensfreibetrag. Der hat sich nämlich erhöht für vermögensabhängige Leistungen um so 4.000 Euro. Darf man jetzt sozusagen mehr Vermögen haben?
Bis eine Leistung übernommen wird. Also
ganz
oder unter dem Betrag wird die Leistung übernommen. Und wenn du mehr als dieses Vermögen hast, dann musst du es selbst zahlen.
Genau, und das liegt jetzt bei 67.000 Euro.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Menge und betrifft ja auch mich als Selbstständige tatsächlich ein Stück weit. Aber bis ich auf diesen Betrag komme, dauert es, glaube ich, noch ein wenig. Da muss ich noch mehr Kooperationen annehmen.
Es heißt ja immer so schön, Content Creator verdienen ja so viel Geld.
Ja, genau.
Ja. Genau.
Ja, aber was sich noch geändert hat, ist, dass der Pflegebetrag sich erhöht hat um 4,5%. Aber dafür hat sich halt auch der zu zahlende Beitrag um 0,2% erhöht. Also man bekommt mehr, aber man muss halt leider auch wieder mehr zahlen.
Genau. Schade.
Übrigens erhöht sich auch das Blindengeld jährlich immer um ungefähr 3%. Das ist, glaube ich, parallel zur Rentenerhöhung. Das heißt, auch da wird sich wieder was tun. Ich glaube, im Sommer ist das ungefähr mal.
Was ich super spannend finde, ist, dass alle Versicherten jetzt eine elektronische Patientenakte erhalten. Und bisher musste man das immer bei der Krankenkasse beantragen. Jetzt hat man das automatisch, außer man möchte. Oder man möchte ihm widersprechen, dann muss man das halt schriftlich machen. Aber ich finde es super spannend, weil dann kannst du nachschauen, zum Beispiel bei meiner Krankenkasse in der App, wie viel Geld die Krankenkasse für dich schon
Oh,
ausgegeben
will ich
hat.
das wissen?
Ich
Ich glaube,
will
da
das
hätte ich fast ein schlechtes
unbedingt
Gewissen.
wissen.
Wie viel geht noch?
Nein, aber mich würde das echt mal interessieren, weil
Ja.
meistens siehst du ja auch gar nicht, wie viel so manche
Ja.
Behandlungen und alles kosten
Ja.
und du hast da gar keinen Überblick drüber. Und ich fände das super spannend. Nur ist es bei meiner Krankenkasse so, das geht nur, wenn man die Online-Funktion am Personalausweis aktiviert hat. Und
Ah.
keine Ahnung, wie alt mein Personalausweis ist, aber damals habe ich gesagt, wofür braucht man denn eine Online-Funktion? Und habe das gesperrt. Und
Ah.
jetzt müsste ich aufs Rathaus erstmal gehen und das freischalten lassen. Aber ich finde es super spannend. Vor allem, du kannst ja auch jetzt auch auf der Krankenkassenkarte deine Rezepte zum Beispiel draufziehen lassen.
Ja, das ist das E-Rezept und das finde ich
Genau.
als Mensch mit Behinderung, zumindest aus meiner Perspektive, finde ich das super praktisch, weil du kannst durch das E-Rezept zum Beispiel gar keinen Gang mehr in die Apotheke machen, sondern es rein online erledigen. Und hier im Umfeld von mir gibt es ganz viele Apotheken, aber es gibt natürlich auch Menschen, die so auf dem Dorf wohnen, dass es für sie nicht so einfach ist, mal zur Apotheke zu fahren, ne, Svenja? Wobei du hast ein Auto, aber trotzdem ist es natürlich eine Barriere, die weniger vorhanden ist. Es gibt tatsächlich hier auch eine Apotheke, bei der richtig viele Stufen sind, wo ich mir denke, wie dumm ist das gelöst? Und da würde ich dann doch zum E-Rezept greifen.
Ja, vor allem, ich habe das jetzt mal getestet. Ich habe das E-Rezept schon mal bei so einer Online-Apotheke einfach an mein Handy die Krankenkassenkarte dran gehalten und dann hat es Ding gemacht und es wurde zu mir nach Hause geliefert.
Am nächsten Tag, Svenja, ne?
Naja, es hat ein Weilchen gedauert. Gut, dass ich nicht darauf angewiesen war.
Gut, dass es keine Kooperation war.
Genau.
Ich lebe jetzt auch nicht gerade in der Großstadt, aber wenn man vor 12 bestellt, bekommt man es am Abend sogar noch. Also,
Wow. Wow.
ja.
Müssen wir gleich mal drüber sprechen.
Das finde ich geschickt. Das hatte ich noch nicht. Richtig gut.
Ja, das wäre eine geballte Ladung Information und vor allem auch eine geballte Ladung Clara, über die wir uns so gefreut haben. Also vielen, vielen Dank dafür, dass es dich gibt, für das, was du machst, dass du uns mitnimmst, dass du dich unseren ganzen Fragen gestellt hast und ja, folgt ihr unbedingt auf allen möglichen Plattformen. Ich weiß gar nicht, machst du mehr als Insta?
Also ich habe tatsächlich noch einen TikTok-Account, wo ich halt auch ein paar Videos hochlade, die ich auch auf Instagram hochlade.
Ja.
Und der Algorithmus ist schon ein bisschen spannend, da der total anders ist als bei
Ja,
Instagram.
kenne ich.
Und leider auch irgendwo ein bisschen so das Verhalten der Leute. Also auf TikTok bekomme ich deutlich mehr ja, blöde
Hör ich
Kommentare, sage
immer.
ich mal, als auf Instagram.
Können wir
Hör ich
mal
immer, ja.
darüber kurz noch sprechen?
Was denn?
Ich habe nämlich
Ja.
das auch. Ich finde das voll krass. Auf TikTok laufen viel mehr Menschen rum, die nur am Meckern sind, kann das
Ja,
sein?
das
Und
auf jeden
wirklich Hate
Fall. Alle, mit denen ich
verteilen.
drüber spreche, ich hab's nicht, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber es gibt niemanden als Creator oder Creatorin, die sagen, das ist besser.
Echt?
Ja.
Ja, niemanden, wirklich.
Aber ich finde es schon krass, dass du auch jetzt so sagst, du kriegst da so viel Hate. Und manchmal denke ich, auf Instagram kommen so viele liebe Nachrichten und auf TikTok so vielleicht eine halbe nett gemeinte Nachricht und nur Negatives. Das macht gar keinen Spaß. Ich habe gar keine Lust, die Plattform zu bespielen.
Ich habe eine Lösung. Alle, die jetzt zuhören, die sind einfach voller Liebe jetzt auf TikTok unterwegs.
Und das Problem ist mit unserer Reichweite hier gelöst.
Genau, dann lasst uns mit ganz viel Liebe in die neue Woche starten. Und danke, Clara, dass du dabei warst. War wirklich super schön. Und ja, euch anderen wünsche ich allen einen guten Start in die neue Woche.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, auch euch einen guten Start in die neue Woche.
Ciao, Kakao.
Tschö.
Ciao.